Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Jazzgespräch.
Recording, Aufzeichnung läuft. Na bitte!
Wunderbar. We are on air. Servus, Dieter.
Servus, Stefan. Hallo.
Willkommen alle zum Jazzgespräch. Vor allem willkommen du, willkommen ich. Ansonsten hört uns eh niemand zu, aber das ist uns egal.
Grüß euch da draußen. Oder? Das ist doch gar nicht wahr, was du sagst, Stefan.
Das ist nicht wahr, na gut.
Nein, es werden immer täglich, werden es mehr.
Ja, vor allem heute ist es ja wirklich empfehlenswert zuzuhören. Ne? Heute haben wir uns ja einen unserer Favorites vorgenommen, wieder mal. Was hatten wir denn letztes Mal? Kannst du dich erinnern?
Um Gottes Willen, was haben wir denn letztes Mal gehabt?
Gut, er kann sich nicht erinnern, ich mich auch nicht.
War das das Vienna-Orchester? Nein, weiß
nicht. Möglich.
Das Sonny Rollins war.
So. Na gut, heute geht es wieder um einen Musiker, der uns sehr am Herzen liegt, der leider schon tot ist, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es ist unser Don Cherry.
Ja, der liebe Don ist tatsächlich bereits mehr als ein Vierteljahrhundert oder rund ein Vierteljahrhundert tot. Und er ist knapp, nicht einmal 60 ist er geworden, ist an Leberkrebs gestorben, was sicher auch ein bisschen seinem Drogenkonsum zu verdanken war. Aber das ist sicher nicht das, was an ihm das Hervorstechendste war. Er war ein ganz, ganz großartiger Musiker. Mich erinnert der Stefan, ich möchte da gleich hineinplatzen, mich erinnert er eigentlich immer ein bisschen in vielem an den Miles Davis. Erstens einmal hat er einen kongenialen Partner gehabt am Anfang seiner großen Karriere. Das war der Ornette Coleman, so wie der Miles Davis den John Coltrane hatte und mit dem geniale Sachen gemacht hat und sich gegenseitig hochgepusht haben. War das beim Don Cherry auch, der hat eben mit dem Ornette eben gespielt. Und dann ist es ähnlich wie bei Miles so gewesen, dass er ein ganz, ganz großartiger der Jazzgeschichte war, der die Jazzgeschichte maßgeblich geprägt hat, aber wahrscheinlich nicht unbedingt, so wie der Miles Davis, durch seine hervorragende Technik auf der Trompete. Die war nämlich eigentlich, steigerbar, würde ich sagen. Trotzdem war er ein ganz großartiger Musiker und hat nicht nur als Figur, die quasi großartige Musik um sich herum gesammelt hat, sondern auch als Musiker selber Großartiges gemacht.
Also als Nicht-Trompetenspieler würde ich mir diese Kritik wirklich nie trauen.
Ja. Das stimmt eigentlich, ja.
Gut. Vielleicht, um den Don Cherry ein bisschen in unsere Podcast-Reihe einzuordnen. Der Don Cherry ist in mindestens drei anderen Folgen vorgekommen. Zuletzt beim Sonny Rollins, da hatten wir über ein Album geredet, das im Five-Spot aufgenommen worden ist. Nein, Village Gate, 1962, die einzige Kooperation zwischen Don Cherry und Sonny Rollins. Wir haben ihn natürlich gehabt über Ornette Coleman. Ja, und zwar zu Genüge, klarerweise, weil er ja, wie du gesagt hast, Teil des Ornette Coleman Quartetts war. Und wir hatten ihn auch kurz mal in den Neuerscheinungen. Das ist auch eine Weile her. Da haben wir über eine, ich weiß nicht, wie die Kassen hat, irgendeine Summerhouse Session oder so ähnlich, hat die Platte geheißen, die wir damals besprochen haben. Ja, gut, Don Cherry. Ich denke, seine ersten Aufnahmen waren tatsächlich mit dem Ornette Coleman Quartett. Oder gibt es irgendwas Früheres, was du kennst?
Also mir ist nicht wirklich etwas bewusst und geläufig. Ich würde vor allem mal sagen, für alle da draußen, die uns zuhören, ihr Lieben, es reicht, wenn ihr beginnt, euch für den Don Cherry zu interessieren, ab der Ornette Coleman Zeit. Da war er übrigens nicht nur ein kongenialer Mitspieler vom Ornette, sondern der eine oder andere munkelt durchaus, dass er eigentlich speziell bei der Platte Free Jazz und bei dem Vorantreiben der harmonischen Musik vom Ornette durchaus die treibende Kraft gewesen sein soll.
Ja, das mag sein, ich weiß es nicht. Jedenfalls, warum haben sie sich eigentlich getrennt?
Gute Frage. Ich glaube, es könnte durchaus sein, ich glaube nicht, dass da irgendwo wie bei Miles Davis und beim John Coltrane immer wieder auch ein bisschen disruptive Entwicklungen zwischen den beiden stattgefunden hätten, sondern ich glaube, dass einfach der Don Cherry sich wirklich so interessant weiterentwickelt hat, dass es fast eine logische Konsequenz war, dass er dann eigene Ensembles aufgebaut hat. Er hat ja dann das gemacht, um das mal gleich mal schnell in den Äther hineinzuwerfen, was man unseligerweise dann als Weltmusik, World Music oder ähnliches bezeichnet, wo man sagen muss, eigentlich ist der Begriff World Music oder Weltmusik, wenn man schon unseligerweise anwenden möchte, dann genau beim Don Cherry, weil der hat wirklich dann angefangen, sich sehr, sehr breit nicht nur mit afrikanischer Musik auseinanderzusetzen, sondern auch mit asiatischer Musik. Und vielleicht ist das einer der Gründe gewesen, wie gesagt, warum er dann ein bisschen vom Ornette weggedriftet ist.
Ja, ich glaube es nicht, weil diese Richtung, die du jetzt beschrieben hast, er erst viel später eingeschlagen hat, nämlich ich würde sagen sogar zehn Jahre fast später.
Mhm, hast denke ich recht, ja.
Ja, ich würde dann auch gleich zu seinem ersten Album springen, das unter seinem Namen rausgekommen ist, und aber vorher noch einen kleinen Exkurs starten. Wer um Gottes Willen ist auf die Idee gekommen, den Don Cherry mit dem John Coltrane für eine Aufnahme zusammenzuspannen? Antwort, ich weiß es nicht, aber ich denke, es war die Plattenfirma. Das Album heißt The Avantgarde, ist 1960 aufgenommen worden und ich glaube, erst 5 Jahre später erschienen.
Bist du unzufrieden damit, Stefan?
Es ist halt weder ein Don Cherry noch ein John Coltrane Album, es ist irgendwie sowas, ein Zitter, und insofern bin ich ein bisschen unzufrieden damit, ja.
Also ich gar nicht, ich habe die Platte immer geliebt, sie ist ein bisschen ein Bastardl, wie du richtig sagst, die beiden kommen auch nicht hundertprozentig zusammen, aber dieses nicht ganz zusammenkommen, das ist eigentlich über 40 Minuten rund so unterhaltsam. Ich habe nämlich jetzt wieder reingehört anlässlich unseres heutigen Jazzgesprächs und ich muss sagen, mir gefällt die Platten einfach. Sie spielen wunderbar schräg nebeneinander her vielleicht, aber sie spielen wunderbar.
Gut, dann werde ich das nachholen, nämlich wieder mal reinzuhören und werde dann das Feedback geben bei der nächsten Sendung, die wir aufzeichnen.
Bitte unbedingt. Du, okay. Vielleicht zu dem gleich nochmal was dazu gesagt. Ich habe mich jetzt wirklich sehr ausführlich reingehört in den Don Cherry. Einfach deswegen, weil ich ihn lange nicht mehr gehört habe und diesmal wahrscheinlich deutlich mehr Musik gehört als bei den Jazzgesprächen im Durchschnitt. Und dieses Schräge, was man auf der Avantgarde beim John und beim Don hört, das hat, wenn du mich fragst, der Don Cherry auf allen seinen Platten. Er klingt immer so ein bisschen schräg. Außer er spielt ganz ruhige Sachen, wie auf der Art Deco, die fällt mir jetzt da gleich mal ein. Dann ist er ein bisschen geordnet, aber immer ist er nachdenklich. Und seine Melodiebögen haben immer ein bisschen was, tja, wie soll man sagen? Naja, wie gesagt, er hat nicht... Was Schräges. Er hat nicht unbedingt die flüssigste Technik.
Aber das ist etwas, was tatsächlich auf die 60er Jahre zutrifft oder auf seine Aufnahmen in den 60er Jahren. Ich sehe das ganz anders in den späteren Jahren, in den 70er Jahren. In den 60ern hat er eben dieses Schräg gehabt. Und ich denke, man muss, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt gewesen, er hat auf seinen Alben in den 60er Jahren immer das eigentlich wiederholt, was er mit dem Ornette Coleman begonnen hat, aus meiner Sicht zumindest, nämlich dieses Call and Response. Ja. Diese gleichzeitiges Spielen und Hören von einer Trompete und von einem Saxophon, ja. Also nicht, was im klassischen Jazz oft der Fall ist, dass man ein Thema gemeinsam spielt und dann spielt der eine ein Solo und der andere ein Solo. Das kommt beim John Cherry in den 60ern überhaupt nicht vor. Ja, es ist immer Call and Response. Das hört man auf seiner ersten Solo-Album und das zieht sich durch, bis er in diesen asiatischen Musikraum eintritt.
Darf ich da gleich was einwerfen, Stefan?
Du darfst.
Vollkommen richtig, geh mit dir. Das, was dann später Weather Report für sich beansprucht hat, der Wayne Shorter und der Joe Zawinul, we always solo and we never solo, und behaupten, dass sie das erfunden hätten, das ist eigentlich nicht wahr, weil, wie du richtig sagst, das hat eigentlich in Wirklichkeit ganz, ganz stark der Don Cherry geprägt. Das ist einer von den Musikern gewesen, der das zu einem Konzept entwickelt hat, deutlich vor Weather Report, dieses, wie du sagst, Call and Response, dieses eigentlich quasi nicht wirklich ein Solo nach das andere zu hängen. Zuerst spielt Saxophon, dann spielt die Trompete, dann spielt wer immer auch und hintereinander, aneinander gereiht, brav sozusagen wie die Schulburm, einer Wort auf dem anderen. Das ist beim Don Cherry nicht der Fall gewesen. Und das hat er speziell bei seinen frühen Blue Note-Platten, wo gerade zwei mir sehr ans Herz gewachsen sind, hat er das wunderbar vorgeführt.
Gut, die erste, die ans Herz gewachsen ist, ist gleich seine erste, das ist Complete Communion.
So ist es.
Ja, genau. interessante Besetzung mit dem Gato Barbieri am Tenorsaxophon.
Ja.
Ja.
Der Gato Barbieri hat dann später extrem viel Schmuse-Platten aufgenommen. Gar nicht so schlecht teilweise, aber man würde nicht glauben, was das für ein wilder Hund in seinen frühen Jahren war, insbesondere mit dem Don Cherry. Die haben sehr genial zusammengespielt.
Ich glaube, gerade es war auch die Zeit in etwa, wo dann auch der Gato Barbieri sein erstes Soloalbum aufgenommen hat, nämlich auf Impulse Records. Da gibt es, glaube ich, die Volume 1, 2 und 3, wie immer sie heißen, ich habe es vergessen, die auch sehr schräg sind. Ja, und dann ist aus dem Gato Barbieri das geworden, was du gerade beschrieben hast. Complete Communion ist, glaube ich, nicht nur ein guter Einstieg, sondern ist auch eines seiner besten Alben. Aus meiner Sicht.
Ist ganz sicher eines seiner, ich sage aber mal zumindest sechs besten Alben. Vielleicht auch hier gleich erwähnt. Er hat damals bereits mit dem Henry Grimes am Bass und mit dem Ed Blackwell an den Drums gespielt, die ihn eigentlich seine ganze Karriere lang immer wieder beschäftigt haben, speziell begleitet haben, speziell der Edward Blackwell.
Ed Blackwell, ja.
Ist dann später bei der Codona-Zeit immer wieder aufgetaucht und in der Old and New Dreams-Zeit ebenso. Das sind nämlich dann spätere Gruppen von ihm gewesen, wo er Hervorragendes auch nochmal geleistet hat.
Ja, wobei der Ed Blackwell ja direkt aus dem Ornette Coleman Quartett entstammt.
Ja.
Ja, also am Schlagzeug.
Die waren sozusagen Buddies von der ersten Stunde an.
Genau. Ja, also ein guter Einstieg eigentlich auf Blue Note. Ne? Mit einem übrigens sehr, sehr schönen Cover. Wie ich gerade sehe.
Ja. Ein typisches Blue Note Cover.
Ja, und lustigerweise steht da drauf, da ist also eine, bei mir ist es ein Aufkleber, da steht The Stunning Suites in the Ornette Coleman Tradition. By Cherry, Gato Barbieri, Henry Grimes and Ed Blackwell. Ja, also es ist hier da sogar der Ornette Coleman als Referenz erwähnt.
Ja, nicht, das ist auch richtig, weil ich meine, im Grunde genommen sind seine Blue Note Alben schon sehr Ornettesk gewesen, erinnern sehr an die Musik, die er mit Ornette Coleman gemacht hat. Nur ist er da eigentlich im Grunde genommen trotzdem deutlich freier geworden. Und das ist vielleicht einer der Gründe, Stefan, jetzt kommen wir zurück auf die erste Frage, warum sind die ein bisschen auseinandergedriftet? Der Ornette Coleman hat dann sich stärker mit seiner harmonischen Musik in den nächsten 10 Jahren beschäftigt. Und der Don Cherry ist eigentlich dann in dieser Zeit dann mordsmäßig frei geworden und hat mit der gesamten Freen-Szene, Chicago und Konsorten, heftigste Platten gemacht. Albert Ayler zum Beispiel, da sind super geniale Aufnahmen entstanden. Also ich glaube, der hat einfach wirklich einen Drang ins Freie gehabt. Und das hört man auf dieser Platte und auf der nächsten, die mir dann noch ans Herz gewachsen ist. Aus dieser
Aber vielleicht eins noch zu sagen, vielleicht nicht zu vergessen, weil du jetzt gerade gesagt hast, was hast du gerade gesagt, wo er da dabei war?
Ja, und der bricht mich, dann weiß ich nicht, was er sagen
will. Wo war er dabei? So mit Faden verloren. Albert Ayler, genau.
Albert Ayler, genau. Ja.
Genau, ja. Vieles in Europa entstanden und nicht zu vergessen, das wollte ich mir jetzt sagen, er war auch Mitglied vom New York Contemporary Five.
Ja, großartige
Archie Shepp, ja.
Ja, John G. Kay, glaube ich, ist auch dabei gewesen.
Genau, ja.
Also, die haben es heftig losgelassen. Also, das
so ist es.
da ist Zugang an, puh, das war wirklich, das war so richtig der Free Jazz, einer der Free Jazz-Schlangennester dieser Zeit, ich glaube, die wirklich prägend waren für das, was dann ganz, ganz viele Musiker später noch inspiriert hat.
Genau, ja, und vieles dann auch schon in Europa aufgenommen worden, also vor allem in Dänemark und in Schweden. Und ich würde jetzt gerne noch ein Album erwähnen, bevor du zu dem zweiten Studioalbum kommst. Ich habe nämlich hier ein Album vor mir, das hört auch auf den Namen Don Cherry Complete Communion. Und ist zum Teil eine andere Besetzung. Es ist in Stuttgart aufgenommen worden, im Mai 66, also
oh, spannend, ungefähr, ja.
Ungefähr, ich glaube, ein halbes Jahr später ist das Studioalbum. Da auch der Gatto Barbieri dabei, aber die Rhythmus-Section waren andere Menschen. Das war der Karl Berger am Klavier, mit dem er auch dann später noch einiges gemacht hat. Ein Bo Steve, ich nehme an, das ist ein Schwede, am Bass. Und der Aldo Romano, den wir, glaube ich, beide kennen, am Schlagzeug. Ja. Und ja, ist ein spannendes Album, ist, glaube ich, vor kurzem erst erschienen. Auf Modern Silence. Ja, 2016. Gutes Ding. Ja, ich denke, du wolltest zum zweiten Studioalbum kommen.
Ja.
Auch auf Blue Note.
Auch auf Blue Note. Symphony for Improvisers.
Genau.
Auch wieder mit dem Gatto Barbieri. Diesmal mit dem Farrua Sanders zusätzlich am Tenorsaxophon. Da schon von dir erwähnte Karl Berger, mit dem er wirklich einiges gemacht hat. Auf dem Piano und den Vibes und dann wieder die üblichen Verdächtigen, der Henry Grimes am Bass und der Ed Blackwell an den Drums. Jenny Clark, lese ich, hat da auch noch Bass dazu gespielt. Für mich sehr ähnlich wie die Complete Communion, aber um nichts schlechter.
Genau. Wieder ein tolles Cover übrigens. Überhaupt ja. Eines der ikonischen Cover von Blue Note, finde ich. Also das ist wirklich geil, das Cover.
Hast du eh dasselbe wie ich, das Original, wo da irgendwo so
der Pullover.
Der Pullover, genau. Der Strickpullover, der ja bereits die ganzen 70er Jahre vorwegnimmt.
So ist es. Können wir mal kurz über das Instrument reden? Der Don Cherry ist ja oft, also vor allem im Ornette Coleman Quartett noch mit der Pocket Trumpet aufgetreten und bei diesen beiden Alben, die wir gerade erwähnt haben, war es das Kornett. Du bist ja Musiktheoretiker durch und durch. Was ist ein Kornett im Vergleich zu einer Trompete?
Also ein Kornett ist eigentlich, hat eher einen hornartigen Charakter. Ob jetzt mit dieser Piccolo-Trompete, mit der der Don Cherry immer wieder identifiziert wird, ob die sozusagen quasi eher in Richtung Kornett geht, von ihrer Art der Intonierung, kann ich technisch gesehen gar nicht sagen, definitiv auf die Art und Weise, wie er es spielt. Also er hat immer so ein bisschen, wenn er Trompete spielt, so einen Horncharakter und das kommt dem Kornett durchaus entgegen und wie gesagt, bei dieser Piccolo-Trompete, diese etwas schärfere Art des Tonintonierens, das ist durchaus typisch für die Technik seiner Instrumente und typisch für die Art, wie er seine Instrumente spielt.
Gut. Soweit zum Instrument Kornett. Es gab doch einen anderen berühmten Kornettspieler, oder? Aber der ist weit weiter zurück. Also das ist schon eher in Richtung Bebop oder noch weiter zurück.
Wüsste ich jetzt nicht, hilft mir auf die
Spiele. Ich auch nicht, mir fällt es nicht ein. Ja. Aber ich weiß, dass da irgendwo einer ist.
Er wird uns wieder
einfallen. Fällt uns später ein.
Da machen wir eine Geschichte über ihn.
Jo, genau. Ja, Complete Communion 65 aufgenommen, Symphony for the Improvisers 66. Wir haben es erwähnt, Europa spielt eine große Rolle. Er dürfte sich auch in Europa dann tatsächlich um die Zeit schon angesiedelt haben. Hat er auch lange Zeit in Schweden gewohnt. Man merkt es an den Musikern wie dem Karl Berger, dass da Europäer dazukommen. Es gibt aus dem Café Montmartre. Es klingt nach Paris, aber es könnte auch in Kopenhagen sein. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeprüft. Drei Alben mit Live-Aufnahmen aus dem Jahr 66, die übrigens gut sind. Und also er treibt sich in Europa herum. Und das bringt uns, glaube ich, zum nächsten Highlight, aufgenommen im November 68 beim, was war denn das, Jazzfest Berlin?
Berlin Jazz Festival.
Genau. Sag mal.
Okay, also Eternal Rhythm, vielleicht sogar einer seiner wichtigsten Platten, die er gemacht hat. Und da bringt er in Europa sich aufhaltend, vielleicht war übrigens jetzt nochmal zurück, das ist einer der Gründe, warum er von Manette dann irgendwann ein bisschen den Kontakt verloren hat, weil er nach Europa gegangen ist. Er hat ja dann auch eine Europäerin geheiratet und hat sich extrem lange in Europa aufgehalten und hat wahrscheinlich sogar die europäische Free Jazz Community in der Weise beeinflusst, wie sie dann später sich sehr eigenständig weiterentwickelt hat. Eternal Rhythm jedenfalls ist interessanterweise eine Platte, die eigentlich sehr, sehr afrikanisch und sehr, sehr rural, sehr, sehr verwurzelt klingt. Und man würde nicht glauben, dass die in Europa aufgenommen wurde und dass da so wahnsinnig viele europäische Musiker mitgespielt haben. Außerdem Don Cherry, glaube ich, überhaupt nur Europäer, weil die spielen alle unheimlich afrikanisch auf der Platten. Für mich ist es so ein bisschen eine Mischung aus Free Jazz und Ethnomusik. Es ist nicht einmal Ethno-Jazz, es ist ganz viel Ethnomusik. Und so typisch für Don Cherry, das hat auf ganz, ganz vielen Platten überhaupt ab diesem Zeitpunkt dann, auch auf seinen späteren Highlight-Platten, die dann auch kommen werden oder kommen sollten, eigentlich sehr atmosphärische Musik. Da entwickelt sich alles langsam. Und wie es auch da heißt, Eternal Rhythm, eigentlich geht es beim Don Cherry extrem stark um Rhythmus, auch bei den Melodieinstrumenten. Und er spielt seine Musikinstrumente, er spielt ja nicht nur Trompete, sondern er spielt alles Mögliche, neben der Flöte, alle möglichen sehr eigenständigen und originären Instrumente aus Afrika. Das ist alles sehr, sehr stark Rhythmus betont. Und wie der Name der Platte sagt, Eternal Rhythm, eigentlich wird jedes Instrument da mit seinen rhythmischen Qualitäten vorgeführt.
Ja, die Flöte hast du erwähnt. Das ist ein guter Einstieg, weil er ist gerade auf diesem Album erstmals sehr, sehr viel auf der Flöte zu hören. Und weil du die Musiker kurz einmal angerissen hast, es spielen da zumindest zwei Deutsche mit, nämlich der Joachim Kühn am Klavier und der Albert Mangelsdorf.
An der Trombone.
Trombone, genau, also die Posaune. Wir haben dann wieder einen Schweden, nämlich den Bernd Rosengren. Wir haben den Arild Andersen, der kommt auch aus Skandinavien, ich glaube auch aus Schweden. Und wir haben wieder den Karl Berger. Ja, und nicht zu vergessen den Sonny Sherrock an der Gitarre. Wobei, wenn ich mir die Aufnahme vergegenwärtige, ich mir an das Sonny Sherrock jetzt nicht wirklich erinnere.
Ja, glaub, das ist genau der Punkt, den ich zuerst angesprochen habe. Die spielen alle so rhythmisch, dass auch der Sonny Sherrock eher sozusagen quasi als Rhythmus erlebt wird und gar nicht so sehr als solierender Gitarrist, was man üblicherweise erwarten würde. Du hast übrigens den A. Thelin noch unterschlagen auf der Trombone, der war nämlich damals neben dem Albert Mangelsdorf, wird ja schon ja irgendein Skandinavier sein, einer der wichtigsten Trombonisten dieser Zeit. Also er hat wirklich damals ein Best of European Free Jazz Ensemble um sich herum versammelt.
Nie gehört. Gibt es von dem noch was?
Gott nein, ich weiß es auch nicht. Könnte man es einmal vornehmen, da bin ich zu diggen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass diese Band für das Jazz Festival Berlin zusammengestellt wurde oder sich dort gefunden hat.
Ja, das glaube ich auch.
Es ist auf MPS erschienen. Über dieses Label sollte man mal eine eigene Sendung machen.
In der Tat.
Ich möchte aber auch eine Lanze brechen für den Producer, nämlich den liebgewonnenen deutschen Joachim Behrendt, der für den deutschen oder europäischen Jazz eine sehr, sehr maßgebliche Rolle gespielt hat und im Übrigen auch ein hervorragendes Buch über Jazz geschrieben hat.
Das Jazz-Standard-Buch eigentlich.
Ja, das große Jazz-Buch, glaube ich, heißt es.
Ja, das ist eigentlich der Joachim Behrendt ist irgendwie Father, Grandfather, Grandmaster of European Jazz, wenn du mich fragst. Und darüber hinaus hat er sich eben, wie du ganz richtig in seinem Buch festgestellt hast, hat er sich eigentlich mit der gesamten Jazzgeschichte auf eine wunderbar akademische Art und Weise beschäftigt. Und ich glaube, dass ich über sein Jazzbuch dann erst so richtig in die Breite eingetaucht bin. Also hat sich wirklich sehr verdient gemacht. Und wie du richtig sagst, mit dieser Platte gleich noch einmal.
Und bevor sich jetzt irgendjemand abgeschreckt fühlt, weil der Dieter gesagt hat, akademisch. Ja, es ist schon ein akademischer Zugang, aber es ist ein Zugang, der sehr, sehr leicht nachvollziehbar ist. Also es ist jetzt kein schwieriges Buch.
Nein, aber es ist wunderbar strukturiert, weil du erlebst so richtig diese vielen unterschiedlichen Strömungen des Jazz, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so richtig verstehen würde, wenn man sich einmal in die Jazzwelt eintauchen lässt. Und er clustert das so wunderschön und gliedert das so schön auf, dass man versteht, wie die unterschiedlichen einzelnen zeitgeschichtlich bedingten, aber auch welthistorisch bedingten Einflüsse den Jazz geprägt haben und wie das Ganze über die Jahrzehnte dann eben unterschiedlichste Richtungen genommen hat. Macht das ja gut,
finde ich. Ja. Ja, Don Cherry kommt dann ein Jahr später wieder. Na, sorry, eigentlich nicht. Ich greife jetzt auf ein Album zurück, das wir eigentlich vergessen haben. Das ist zwar erst im Jahr danach, nämlich 69, erschienen, aber es ist 2 Jahre vor diesem Berlin Jazz Festival schon aufgenommen worden. Und ich möchte es deswegen erwähnen, das ist Where is Brooklyn? Das ist wieder die Complete Communion-Besetzung ex Gato Barbieri, der damals dann schon auf Impulse unter seinem Namen Alben aufgenommen hat. Es ist jetzt nur mehr Bass und Schlagzeug Henry Grimes und Ed Blackwell dabei und Pharoah Sanders. Und das Where is Brooklyn-Album ist auch eins, das ich gerne habe und gerne mag, ja. Hörst du mir zu?
Ich bin ganz bei dir.
Okay, dann warst du weg jetzt. Na, das Lustige ist, ich habe eine französische Ausgabe von dem Album und die Franzosen haben es nicht geschafft, Brooklyn richtig zu schreiben. Ha. Das heißt, auf meiner Platte ist Brooklyn mit I geschrieben und mit Y.
Oh wow, heb sie dir auf. Das ist vielleicht eine blaue Mauritius auf Vinyl.
Na, ich weiß es. Kann sein. Ja, also aber zeitlich einzuordnen war Eternal Rhythm und das 68er, das letzte, was wir besprochen haben. Und dann kommt für mich ein bisschen so eine mehrjährige Phase, in der ich mit seinen Aufnahmen nichts anfangen kann. Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist.
Naja, also da würde ich sagen, natürlich kommt dann das nächste große Highlight erst Mitte der 70er Jahre, über das wir uns sicher ausführlicher noch unterhalten werden. Aber trotzdem, es ist so, dass da Mu entstanden ist. Mu, First Part und Second Part, glaube ich, weiß gar nicht genau, ob die dann irgendwie in unmittelbarer Reihenfolge aufgenommen wurden und das zweite dann erst später rausgegeben wurde. Jedenfalls Mu ist eine ganz tolle, fast kammermusikalische Geschichte gewesen. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, mit welchen Musikern.
Ich muss dem widersprechen. Ist das einzige Gute, was man aus meiner Sicht über Mu sagen kann, ist, dass es ein Duo-Experiment war, zumindest auf Mu 1, nämlich Don Cherry und Ed Blackwell am Schlagzeug. Also das Experiment ist meines Erachtens gescheitert. Auf der Mu 2 waren dann noch mehrere andere Musiker dabei. Und ich sagte deswegen, weswegen es gescheitert ist aus meiner Sicht, weil die beiden haben noch eine Duo-Aufnahme gemacht, allerdings erst 12, 13 Jahre später.
El Corazon.
Genau, und die finde ich wirklich gelungen, im Gegensatz zu Mu.
Ja, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich muss sagen, mir gefallen die Mu-Geschichten auch ganz gut. Weil ich prinzipiell einen anderen Maßstab beim Don Cherry anlege, weil der spielt einfach, wie soll ich sagen, wirklich sehr, 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 teilweise sehr peripher, teilweise sehr gebrochen und teilweise sehr experimentell. Und eigentlich auch, und das ist das, was mir beim Don Cherry als allererstes einfällt, wenn ich sage, was charakterisiert diesen Menschen, er ist ein Kind geblieben. Das hört man übrigens bei El Corazon und bei Move, finde ich, hört man das genauso raus. Er spielt seine Instrumente, manchmal spielt er ja diese Melodika oder was, was er da alles. Und das klingt auf den ersten Ton, klingt das manchmal so, als würde da jetzt ein Schüler üben. Er tastet sich da so heran an seine Musik auf eine Art und Weise, die man eigentlich nur ausgesprochen authentisch nennen kann. Und das gefällt mir bei Mu eigentlich auch ganz gut.
Ja, gut. Ich weiß nicht, ob du, also ich habe aus dieser Zeit jetzt nicht wirklich viel gehört. Ich bin über das Album Organic Music Society drüber gestolpert aus 72. Das habe ich, also wenn Mu noch okay war, war das wirklich schlecht.
Also schlecht würde ich es nicht nennen, sondern es ist eher ein interessantes Musikexperiment, wenn du mich fragst. Ich habe mich ein bisschen genauer reingehört. Ich kannte die Platte auch nicht. Die haben mich jetzt anlässlich unseres Gesprächs ein bisschen darin vertieft und genauer hingehört, weil beim ersten Mal ist mir auch so gegangen, dass ich mir gesagt habe, also was soll das jetzt? Das klingt ein bisschen so, als hätten Ethnologen in Afrika sich irgendwo reingesetzt in einen gerade neu entdeckten afrikanischen Stamm und hätten dort quasi Tonaufnahmen gemacht. Also das ist wirklich, da schweben irgendwo so die afrikanischen Klänge dahin und du, wenn du da schnell durchscrollst, hast 5 Minuten später das Gefühl, du bist immer noch beim selben Musikstück, weil das irgendwie alles sehr, sehr ähnlich und schwebend klingt, aber es entspricht genau dem, was wir zuerst gesagt haben. Es ist ein astreines Experiment, eigentlich in Rhythmus und in authentischem, fast naturnahen Klang. Der Don Cherry hat ganz generell, finde ich, und das ist bei der Organic Music Society, ist das kongenialst verwirklicht worden, er hat eigentlich immer wieder ausprobiert, wie sozusagen quasi, was die Struktur der Musik ausmacht. Darum ist er eben sehr auf Rhythmus gegangen, sehr auf originäre Instrumente aus bestimmten Ländern. Übrigens, Eternal Rhythm ist, glaube ich, die Musik von Bali, die da im Hintergrund sein soll. Würde ich nie wissen, habe ich nur gelesen auf dem Plattencover. Also er beschäftigt sich wirklich sehr, sehr stark und sehr, sehr ernsthaft, fast akademisch, möchte ich ja zum zweiten Mal sagen, mit dem Thema Musik der Welt. Es kann dann durchaus ausarten und vielleicht ein bisschen langatmig werden.
Ich lasse diese Musik den Ethnologen über und konzentriere mich auf das, was mir gefällt.
Auch ein Zugang.
Ja, und darf dann auch zum nächsten Highlight kommen, das ich denke auch du gemeint hast. Und das ist ein Album, wo man wirklich ganz, ganz leicht in den Bann der Musik gezogen werden kann und tatsächlich irgendwo damit schwebt und darin verschwindet. Das großartige Album Brown Rice aus 75.
Ja, ich habe das Glück, dass ich noch eine Originalplatte habe, als Gatefold-Cover mit diesen wunderschönen Zeichnungen, die es da noch gibt. Ich halte es dir mal da hinein in den siehst du es, Stefan?
Ja, ich sehe es gut, ja.
Das ist echt schön, weil das ist dann später rausgekommen, wo er selber drauf ist, auch ein nettes Foto, aber anyway. Jedenfalls, Brown Rice ist für mich so ein bisschen eigentlich die Bitches Brew vom Don Cherry. Oder wenn man so will, In a Silent Way vom Don Cherry. Weil da hat er eigentlich eine geniale Art von Fusion-Musik gemacht. Und das ist übrigens etwas, möchte ich gleich an diesem Punkt dazu sagen, was ich am Don Cherry immer geschätzt habe. In den 70er, 80er Jahren, wo dann ganz, ganz viele Musiker, auch unser Sonne, den wir letztens uns vorgenommen haben, der Sonny Rollins, dann sehr belanglose Jazzrockmusik gemacht hat, ist der Don Cherry eben in die, nennen wir es jetzt mal unseligerweise, Weltmusikrichtung abgebogen. Die funktioniert aber zumindest in seinem Fall viel, viel besser. Und das merkt man auf der Brown Rice auch wunderbar, weil da macht er wirklich eine Fusion-Musik, die extrem atmosphärisch ist. Ja, da war Atmosphäre, glaube ich, in seiner Musik immer Wert gelegt. Und auch auf der Brown Rice geht es mir dann manchmal so, dass man denkt, okay, also sehr viele komplexe Musikstrukturen und Melodiestrukturen sind nicht zu finden, aber es geht so hypnotisch dahin,
hypnotisch, dass du richtig
in den Bann
gezogen wirst. Das ist der richtige Begriff dafür.
Ja.
was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen. Also erstens noch vielleicht eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Ich gebe dir vollkommen recht. Über den Don Cherry kann man positiverweise sagen, im Vergleich zu seinen Mitmusikern hat er in den 70er Jahren nicht nur Schrott produziert. Ja. Im Gegenteil, eigentlich hat er extrem gute Musik gemacht, ja, bis auf wenig Schrott.
Ja.
Und das Zweite ist, dass in seine Musik natürlich auch der Gesang gekommen ist. Mhm. Und das ist auch auf der Platte eine ganz wichtige Komponente. Ja. Es ist, glaube ich, eigentlich jeder von diesen vier Stücken, die da drauf ist mit einem Sänger oder einer Sängerin. Ja. Und ich glaube auch, dass der Don Cherry selbst seine Stimme
erhoben hat. Ja, definitiv. Dieser Voodoo-Zauberer, der da immer wieder durchzuhören ist, das ist der Don Cherry.
Genau.
Ja. Er ist ein cooler Hund.
Ja, das war er damals, ja. So ist es.
Ja.
Tust du mal weiter, ich suche nur kurz was.
Ja, du, sehr gerne. Ich meine, es ist jetzt so, dass viele Jazzhörer behaupten ja, dass der Don Cherry in den 70er Jahren seine kreativste und intensivste Zeit hatte. Dem würde ich mich jetzt durchaus anschließen, weil auf Brown Rice folgen dann eigentlich in den nächsten Jahren diverseste Musikprojekte, die man in ihrer Fülle eigentlich sozusagen quasi alle separat betrachten muss. Wir haben es eh schon kurz erwähnt. Für mich ist die ECM-Zeit ganz wichtig. Da hat er im weitesten Sinne eben diese Codona-Geschichten gemacht oder El Corazon. Der Ed Blackwell hat da immer eine große Rolle gespielt, wo er einen sehr, sehr ruhigen ECM-artigen Jazz eben gespielt hat.
Jetzt sollten wir überhaupt auf diese Codona-Alben noch kurz näher eingehen.
Ja, bitte gerne. Ja,
also im Grunde ist das meine Entdeckung von Don Cherry in den, ja, wie, wann wird das gewesen sein? In den 80er? Naja, Ende 70er, Anfang 80er. Also genau zu der Zeit, wo sie erschienen sind. In dieser Zeit konnte mit dem Namen Don Cherry noch überhaupt nichts anfangen. Ja, ich wusste nur, okay, da stehen drei Musiker drauf. Der Colin Walcott war einer davon und Colin der Nana Walcott, Walcott und Nana Vasconcelos.
Oregon.
Und ich habe
einer der Oregon Masters.
Genau, ja. Das wusste ich mit 16 damals nicht. Mhm. Ich habe nur die Musik gehört, es war komplett neu für mich, bei einem Freund übrigens, der alle diese Platten hatte. Und es hat mir von Anfang an gefallen, aber ich habe es dann irgendwann wieder aus den Augen verloren. Und habe mir das erst Jahrzehnte später, glaube ich, nachgekauft. Und ja, erschienen 79, 81 und 83 und ist absolut empfehlenswert, finde ich. Ja.
El Corazon vielleicht, um es zu ergänzen, 82 noch dazu, das gehört irgendwie auch für mich so ein bisschen in diese Corona-Welle hinein. Übrigens, heute ist nur noch sehr, sehr schwer zu kriegen, auf Vinyl, nur sehr teuer.
Eigentlich auf Plattenbörsen gebraucht jederzeit.
Ja, dann muss man auf Plattenbörsen gehen, was immer schön ist natürlich. Ne? Ja. Nein, war ist eine großartige Musik gewesen. Und parallel dazu hat er in dieser Zeit eben ein zweites Musikprojekt gemacht mit dem Dewey Redman, dem Charlie Hayden und dem Ed Blackwell wieder. Und das war Old and New Dreams.
77 und absolut empfehlenswert.
Ja. Es ist auf Black Saint erschienen und ich glaube, ich weiß nicht, ob es da auch live oder mehrere Aufnahmen gab. Jedenfalls ist es für mich wieder ein bisschen so, da kommt er zurück in die hammerlodische Ornette Coleman-Musik, aber auf eine dichte und atmosphärische Art und Weise, die wirklich großartig ist. Und ich meine, wenn man sich überlegt, was in dieser Zeit andere Musiker dann für Jazz-Rock-Shows gemacht haben. Und er hat gleich zwei Projekte dorthin gesetzt, die beide für sich großartig waren. Da muss man dann sagen, Don, vielen Dank.
Er nimmt ja bei Old and New Dreams, soweit ich mich erinnere, wieder die Ornette Coleman-Musik auf.
Genau.
Ich glaube, da ist ja Lonely Woman drauf, auf dem Album. Bin mir nicht ganz sicher, dass es von dir vielleicht.
Ich habe es von mir, Lonely Woman sehe ich nicht, aber wie du richtig sagst und ich auch schon zuvor gesagt habe, das ist alles dann schon sehr harmonisch und sehr Ornette-artig gewesen, was er da gemacht hat.
Beim Show Swing möglicherweise.
Nein, du greifst.
Dann sprich mal, was da drauf ist.
Also ich sehe da Handwoven, Dewey's Tune, Chairman Mao auf der A-Seite und auf der B-Seite, Next to the Quiet Stream, Augmented und Old and New Dreams.
Okay, also dann bin ich beim falschen Album, aber nichtsdestoweniger ist Old and New Dreams ein hervorragendes Album aus 77.
Ja.
Und genau, in einer Zeit, wo andere wirklich Schmus gemacht haben, ja, und wo die Disco-Welle gekommen ist und man aus der Fusion plötzlich Jazzrock gemacht hat. Was vieles, aus, wenn man das heute hört, aus der Zeit gefallen ist.
Ja, ja.
Ja. Es ist diese zweite Hälfte der 70er Jahre oder Ende 70, wo wir beide so um die 16 waren, war natürlich auch eine experimentelle, eine Zeit zum Experimentieren, da hat die Musik gut dazu gepasst. Mehr sage ich jetzt nicht dazu.
Absolut, nein, da bin ich ganz bei dir. Und da hat uns der liebe Don Cherry wunderbar begleitet in dieser Geschichte mit wirklich guter Musik. Ich würde jetzt, Stefan, dann fast schon wieder einen 10-Jahres-Sprung machen, wenn du mit mir mitspringen willst. Nämlich zu deiner letzten großen Phase. Aber ich weiß nicht, ob du da vorher noch was anderes unterbringen möchtest.
Nein, weil ich denke, dass man, also die Codona und auch El Corazon, die du erwähnt hast, das greift schon in die 80er über. Und ich glaube, die Alben, die dann erschienen sind, die sind zwar bekannt, ja, Homeboys ist der Out, Multikulti, es ist nichts, was ich unbedingt brauche. Ich glaube, wir sind jetzt bei Art Deco gelandet.
Naja, also... Ich wäre in Wirklichkeit bei Art Deco, aber sehr wohl auch bei Homeboy und Multikulti gelandet, weil die für mich alle zusammen etwas vereinen, nämlich den 90er-Jahr Don Cherry, der wiederum...
80er-Jahr Don Cherry.
Naja, es ist eigentlich
80er-Jahre Don Cherry.
Naja, späte 80er-Jahre, Anfang 90.
Also, 85, 89.
Also Multikulti hätte ich im Jahr...
Ist 89. Ja, egal. Ja,
es ist 90. Und die Homeboy.
85.
Also wenn wir jetzt nicht streitert werden wegen der Geschichte, die habe ich auch, also Ende der 80er. Es ist jedenfalls, sagen wir mal, 85, 90 um diese Zeit herum. Und auch da wiederum macht er das Gleiche, was er bei Old and New Dreams und bei Codona gemacht hat. Er geht eigentlich in zwei Richtungen. Die von dir angesprochene Art Deco ist eine eher ruhige, sehr Art Deco-artige, Arthouse-artige, fast ein bisschen sozusagen quasi artifizielle, ruhigere Musik. Die Multikulti und insbesondere die Homeboy, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Ich weiß, du bist da nicht so der große Fan davon, aber allein ich, Alphabet City beispielsweise, oder Treat Your Lady Right, um zwei Nummern rauszugreifen, wie er da so richtig hypnotisch wieder einen Jazz-Funk spürt, das muss ihm erst einmal einer nachmachen. Die Pfeiferei zum Beispiel bei Treat Your Lady Right am Anfang ist einfach großartig für mich. Da hat er Musik gemacht, die man tanzen kann, wo man sich ein bisschen zuschütten oder sonst irgendwie zurauchen oder sonst irgendwie glücklich machen kann und dann so richtig den Schweiß sozusagen aus den Poren beim Tanzen raustreiben kann. Das musst du erst einmal als Jazzer zusammenbringen. Da gibt es wenige, die mir einfallen. Darum liebe ich eigentlich die Homeboy und die Multikulti genauso. Die Multikulti ist ein bisschen so ein Bindeglied für mich zwischen der Homeboy und der Art Deco. Aber jetzt sag mal was zu deiner geschätzten Art Deco, Stefan.
Nein, also ich finde sie gar nicht so geschätzt. Ja. Das ist eigentlich die Platte aus den 80er Jahren, die ich noch wohlwollend hören kann, die du erwähnt hast, die mag ich nicht. Art Deco ist okay, es ist aber auch nicht wirklich ein Highlight aus meiner Sicht. Wie auch die Codona 3 schon in einer Richtung weist, die mir jetzt nicht mehr so gefallen hat. Es ist für mich der Don Cherry Ende der 70er Jahre eigentlich erledigt oder abgehakt, mit einer großen Ausnahme. Und zwar sind das, aber das ist nicht unter dem Namen von Don Cherry erschienen, sondern unter dem Namen von Charlie Hayden, die Montreal Tapes. Ich weiß nicht, ob du von denen schon was gehört hast.
Ja, freilich, ja.
Es war eine Konzertreihe, glaube ich, aus dem Jahr 89, bei der der Charlie Hayden an verschiedenen Abenden mit verschiedenen Besetzungen gespielt hat. Und an einem dieser Abenden war es ein Trio mit dem Don Cherry und mit dem Ed Blackwell. Ich weiß nicht, wo man das Ding kriegt. Ich suche das schon lange, aber ich kenne es nur aus dem Internet. Und es ist eine hervorragende Trio-Aufnahme. Wieder zurückgehend auf die Musik von Ornette Coleman, aber in einer wesentlich entspannteren Art und Weise gespielt. Und für mich einfach das letzte Highlight, das der Don Cherry rausgebracht hat.
Ja, sehe ich auch so. Also wir sind ja schon Streitert, Anführungszeichen, wenn es um die späten 80er Jahre geht, aber definitiv dann ab Anfang 90 war es dann eigentlich eher so, dass der Don Cherry so ein richtiges Gift geworden ist, auch für Festivals. Also der Name hat gezogen, aber er hat im Grunde genommen nur mehr ein täuschendes abgeliefert, was wahrscheinlich durchaus seinem gesundheitlichen Zustand auch zu schulden war. Der dürfte damals bereits wirklich schwerst unter Leberkrebs gelitten haben und dementsprechend hat er einfach versucht, noch Auftritte zu machen, wahrscheinlich auch um irgendwie quasi das notwendige Geld zu verdienen, um mit dabei zu bleiben. Lustigerweise enttäuscht mich das eher nicht, sondern es berührt mein Herz, weil so ein ganz großartiger Musiker wie der Don Cherry, der wahrscheinlich unter den 20 wichtigsten Jazzern gewesen ist mit seinem Gesamtwerk, der dann in den letzten Jahren nur mehr wie eine traurige, verirrte Gestalt herumgeirrt sein muss auf den Festivals und in den Studios, glaube ich, hat er überhaupt nichts mehr gemacht, was von maßgeblicher Qualität gewesen ist.
Was vielleicht auch daran liegt, dass diese Musik einfach nicht verkauft worden ist um die Zeit.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass in Wirklichkeit vieles, was vom Don Cherry eigentlich seit seiner gesamten Karriere entstanden ist, wenn du es heute nachhörst, dann sind selbst diese Dinge, die sehr, sehr ethnologisch und afrikanisch klingen, selbst die setzen Standards, die hörenswert sind. Also der hat wirklich so grundsätzliche Sachen gemacht in seiner Karriere, die alle, wenn auch nicht immer musikalisch unbedingt, wahnsinnig beeindruckend, zumindest musikgeschichtlich spannend gewesen sind. Also der Mensch ist schon irgendwo sehr, sehr cool unterwegs gewesen.
Naja, und wie wir ja schon gesagt haben, dass er wirklich sich auszeichnet dadurch, dass er eben nicht nur in den 60ern, wo er begonnen hat, oder den 50ern eigentlich, sondern auch in den 70ern und auch in den 80er Jahren beachtliche Musik gemacht hat, ja, was viele andere aufgrund des Zeitgeistes, der damals geherrscht hat, nicht erreicht haben. Ja, zum Abschluss wird man vielleicht noch einen kleinen Seitenschwenk machen auf seine ihm nicht verwandte Tochter.
Die Nene Cherry, bitte mach das du, ja?
Ja, also die Nene Cherry ist seine Stieftochter, nicht seine richtige Tochter. Über die Familienverhältnisse weiß ich nicht Bescheid, es ist auch völlig egal. Aber die Nene Cherry, und es gibt auch einen Bruder, den Eagle Eye, über den er kann über nichts sagen. Ist aber die Nene Cherry ist auch ein Musiker, ja, und hat, glaube ich, auch einen oder anderen Hit gehabt. Ich glaube, die Nene Cherry kennen viele Ältere mit ihrem ersten Hit, der so ein bisschen Rap war, Buffalo Stance. Vielleicht auch mit dem zweiten Hit, 7 Seconds, mit dem Yusso N'Dour. Was die Nene Cherry aber vor ihren Soloalben gemacht hat, war Sängerin einer Band, die sich genannt hat Rip, Rick and Panic. Das ist so Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre Band gewesen. Wie soll ich es beschreiben? Ein bisschen Postpunk, ein bisschen Electroclash, ein bisschen funky. Viele Jazz-Einflüsse. Kann man mal reinhören. Ist ganz gut, finde ich.
Also ich habe es gemacht, Stefan, du hast es mir ja geschickt gestern. Und ich muss sagen, ich war ziemlich beeindruckt, wie eigenständig die Musik war. Und sie ist da ihrem Stiefvater in großartiger Weise auf den Fersen, finde ich, weil diese Schrägheit, die der Don Cherry Zeit seiner Karriere an den Tag gelegt hat, die hat die Nene Cherry da in dieser Rip, Rick and Panic Zeit auf den Boden gebracht. Finde ich großartig.
Okay, wunderbar. Dann hat es was gebracht, dass wir uns das ausgetauscht haben.
Ja.
Ja, und ja, und vielleicht noch abschließend nach ihren drei Solo-Alben ist sie, glaube ich, dann in die längere Babypause gegangen und hat dann ein Comeback gefeiert vor, ich weiß es nicht, auch schon wieder 10 Jahren oder so oder vielleicht noch länger. Da gab es dann eine Aufnahme mit der Mats Gustafsson-Truppe The Think.
Oh, ja, cool.
Nene Cherry and The Think ist ein Album, das ich eigentlich ganz gern habe. Ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber geredet und du hast gesagt, du magst das gar nicht. Ja, ist so, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Ja.
Ich denke mir, Stefan, ich blicke auf die Uhr und die Uhr, du böse, böse Uhr, vertreibst uns unsere letzten Zuhörer, weil ich glaube, heute haben wir eine besonders lange Sendung zustande gebracht, wenn ich das richtig zusammenzähle. Das heißt, höchste Zeit, dass wir
das machen.
Vertschüssen, würde ich sagen.
Ja, genau. Ja. Also dann.
Also dann, Stefan. Pfirti, für dich, für euch da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf zum Aufhören? Ich finde ihn nicht. Da muss er sein.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.